Das ist besonders schön, wenn man in der Christnacht aus der Liebe der häuslichen Umgebung noch einmal zusammenkommt. Und dann ist das Wichtigste, dass wir in der Gegenwart Jesu Christi zusammen sind und dass wir auf das große Weihnachtsevangelium hören. Und so will ich Sie auch grüßen. Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Daran ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Wir wollen miteinander nach unserem Liedblatt singen, Fröhlich soll mein Herz springen. Beten. Du, Jesus Christus, unser Herr, wir wollen dich anbeten, auch in dieser Nacht, und dir danken, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du dich finden lässt von uns und dass du unser armes Fleisch und Blut annimmst und unser Bruder wirst. Wir danken dir für all die Liebe, die wir auch an diesem Abend erfahren haben. Aber wir freuen uns jetzt, dass du uns deine große Freudenbotschaft sagen lässt, wie du uns herausführst aus Bedrückung, aus Schwermut, aus Einsamkeit, aus Verlassensein, aus Schuld und Sünde, hin in deinen Frieden. Gib doch, dass wir heute Abend alle durchbrechen zu der vollen Freude, die du schenkst, dass der Himmel vor uns offen ist und wir erkennen, dass wir in dir das Leben haben. Und so wollen wir jetzt auch bei dir abladen, was uns beschwert und traurig macht. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geworden bist. Amen. Wir singen nun das Lied auf der Rückseite unseres Liedblattes, die vier Verse von Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich.
Thank you.
Wir hören die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Ich las heute irgendwo in einer Zeitung, die Weihnachtsgeschichte stünde in der Apostelgeschichte, aber der Mann, der die Weihnachtsgeschichte uns aufgeschrieben hat, war Lukas, kein Apostel, sondern ein Evangelist, ein Begleiter des Paulus, ein Arzt, der sich sehr gründlich informiert hat und uns dann schon ganz aus der Frühzeit, bald nach dem Tode Jesu, das überliefern kann. Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Chor singt uns nun ein Lied von der Heiligen Nacht, und da freut uns besonders, das haben Aussiedler aus ihrer Siebenbürger Heimat mitgebracht, und wir wollen damit auch all die grüßen, die aus einem schweren Erleben den Weg zu uns hergefunden haben, und wir freuen uns, dass sie nun in unserer Mitte sind. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Fröhlich alle zusammen singen: Ich stehe an deiner Krippen hier. Die Rückseite unseres Liedblattes, die drei Verse.
Thank you.
Wir machen noch die großen Lichter aus und auch das an der Türe, wenn Sie so nett wären. Nein, innen drin. Jetzt sind Sie gerade weggelaufen. Ja, prima. Dankeschön. Es ist ja so schön in dieser Christnacht, wie überall in der Welt jetzt gefeiert wird. Unter allen Völkern, in allen Nationen. Für die, die ein wenig dem Schnee nachtrauen, muss ich sagen, dass die Bräuche ja sehr verschieden sind. Nicht alle erträumen sich an Weihnachten die Schlittenfahrt im Schneegestöber. Und auch der Tannenbaum ist nicht rund um die Welt verbreitet. Das können Sie sich vorstellen, dass das ganz anders ist, wenn man daran denkt, wie jetzt Christen in den Slums von Madras feiern. Oder wie die Gauchos in der argentinischen Pampa ihre Gäule an der Kirche festzurren. Oder die Wildbeuter auf Borneo in dieser Nacht feiern. Oder die Seeleute auf hoher See. Oder Soldaten am Golf oder Freiheitskämpfer in Angola. Aber allen ist das gemein, dass sie auf die Weihnachtsgeschichte hören. Die Weihnachtsgeschichte, die hält uns ja alle im Bann und die kann man immer wieder hören und dann kommt so viel bei uns zum Klingen und Erinnerungen wachen auf. Ich weiß nicht, wie oft ich schon über die Weihnachtsgeschichte gepredigt habe und immer entdecke ich Neues. Ich habe gern darüber geredet, wie die Menschen dort Frieden suchen. Das war über viele Jahre ein Thema. Wo ist denn Frieden, wenn in der Welt so friedelos ist? Oder andere, die spricht die Liebe an. Die sagen, ach, ich sehne mich so nach der Wärme und nach der Liebe. Aber wenn ich recht sehe, sind in diesen Zeiten, also heute, viele Menschen bewegt vom Mitleid. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte hören, dann kommt Ihnen sofort Mitleid. Das rührt Sie an und Sie sagen, ach, da muss man etwas tun. Man muss sehen, wie man jetzt den Notleidenden beisteht. Das ist richtig wissen. Ich habe ja auch da ein Gefühl dafür. Nur mich interessiert es, ob das mit der Weihnachtsgeschichte richtig zusammenhängt. Das ist gut, wenn Sie kein Eisklotz sind und wenn Sie noch Gefühle haben und auch mit den Menschen in der Not mitfühlen können. Aber was mich überrascht, ist, dass die meisten Menschen das in der Weihnachtsgeschichte erkennen. Das wird auch oft in den Artikeln, in den Zeitungen oder in den Rundfunkkommentaren dann hervorgehoben, dass das der Sinn der Weihnachtsgeschichte wäre. Sieh doch das arme, arme Kind an, das da im Stroh liegt und das braucht doch deine Hilfe. Oder dann wird daran erinnert, dass das eigentlich nicht fein war, wie die Leute von Bethlehem ihre Türen zugesperrt haben und die Fremden einfach abwiesen. Bloß wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, muss man immer wieder fragen, steht das überhaupt in der Weihnachtsgeschichte? Dass die Bürger von Bethlehem hartherzig waren, ich weiß nicht, ob wir da fair mit denen umgehen, denn es wird ja nicht behauptet, dass die Platz gehabt hätten und darum dennoch gesagt haben, wir lassen niemand rein, sondern es steht wirklich da, sie hatten keinen Raum in der Herberge und wenn der letzte Quadratmeter belegt ist, was möchten sie machen? Ich denke, das waren gastfreundliche Leute. Man sollte auch nichts unterschieben, was nicht dasteht. Die Bürger von Bethlehem, sie werden nicht beschuldigt in der Weihnachtsgeschichte als hartherzige Leute, sondern es wird nur erzählt, dass durch diese Umstände der Volkszählung nun wirklich einmal kein Platz mehr da war. Und immerhin, die haben ja noch die Türen aufgemacht und haben ihre Notquartiere alle zur Verfügung gestellt. Und so kam es, dass Maria und Josef im Stall ihr Quartier bekamen. Und das andere, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dass das Kind in der Krippe unsere Hilfe braucht. Wo steht das eigentlich in der Bibel? Ich meine so langsam das ganze Neue Testament zu kennen, aber ich habe das noch nie in der Bibel gelesen, dass das Kind in der Krippe unsere Hilfe braucht. In der Weihnachtsgeschichte steht jedenfalls überhaupt nichts da. Wenn das so eine Geschichte wäre, die uns rühren soll, dann hätten wir mehr erfahren über dieses Notquartier. Zum Beispiel, schon in der Wortwahl hätte es geheißen, es war ein dunkles Verlies oder ein schlimmes Loch oder das war ein gammliches Quartier oder das stank entsetzlich oder da war Gerümpel drin und das war schmuddelig und dreckig und da hat's einen geekelt, wenn man reinkam. Steht gar nichts da. Wenn das Quartier so schlimm war und wenn unsere Gefühle bewegt werden sollen zum Mitleid, dann wäre doch irgendwas genannt. Steht ja nicht mal genau da, ob es ein Stall war. Wer ein wenig die Bauweise der Häuser Israels kannte, weiß, dass das eigentlich auch noch ganz andere Deutungen zulässt. Also, man weiß nicht einmal, ob es ein Stall oder eine Höhle war, eine Hütte oder sonst irgendeinen Schuppen. Es ist ja überhaupt nicht wichtig, sondern die Weihnachtsgeschichte spricht uns doch alle an, weil so ein Glanz dort ist. Nichts vom Elend, nichts von der Armseligkeit, sondern da herrscht doch Friede, da geht doch eine Freude aus, da ist doch eine Wärme da. Ich möchte ganz offen sagen, ich kenne keinen Platz in der Welt, der mir so lieb ist wie dieser Stall oder was es nun für ein Notquartier war. Im Gegenteil, das ist ein Platz, wo man bleiben kann, weil der Himmel offen ist, weil Gottes Gegenwart da ist. Ach, wenn wir Menschen einmal diesen dummen Gedanken lassen würden, als ob wir überall unsere materiellen Güter hinschleppen müssten und sagen, ach Jesus, der braucht von uns noch eine elektrische Wärmedecke oder irgend sonst noch was und der braucht noch ein Sonderessen und der braucht er nicht. Jesus bedarf unser nicht. Und wenn er nackt, nur in Windeln gepackt, dort in der Krippe liegt, dann ist das doch ein Bild für unsere Armseligkeit. So sind wir alle geboren worden und so werden wir sein, wenn wir sterben. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig gut. Damals hat Herodes der Große in Jerusalem großartige Bauten errichten lassen. Er war ja ein Künstler und Architekt ohnegleichen. Er hat ein Amphitheater gebaut und ein Theater und eine herrliche Residenz. Und selbst der hohe Priester hatte einen großen Palast. Und Herodes hat noch den Tempel in funkelndem Glanz erstrahlen lassen und die Zinnen mit Gold verkleidet. Jesus interessiert sich doch nicht für die tollen Errungenschaften des modernen Fortschritts. Er kommt an die elenden Örter unserer Welt. Und sehen Sie, das macht die Weihnachtsgeschichte so schön. Dass Gott irgendwo jetzt sucht, den Eingang, da wo Menschen traurig sind, verzagt und mutlos, wo es dunkel ist, wo Menschen nicht mehr weiter wissen. Und darum ist die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte des Mitleids Gottes mit uns. So rum müssen Sie es drehen. Machen Sie daraus nicht eine Spendensammelgeschichte. Damit hat das gar nichts zu tun. Sondern des Mitleids Gottes mit uns. Gott kümmert sich um uns und er sieht unsere Nöte und er sieht unsere Verlassenheit. Was denken Sie, wie Gott darunter leidet, dass Menschen fern von ihm leben? Und er will sie aufsuchen, er will zu ihnen kommen und ihre Lasten wegnehmen und sich ihrer erbarmen, des Mitleids, aber des Mitleids Gottes mit uns. Er will helfen und lassen Sie sich doch beschenken, er hat doch Gaben für Sie bereit. Ach, das ist so wunderbar in dieser Weihnachtsgeschichte, dass man da hinhören kann, wie von dieser Weihnachtsgeschichte der Glanz sich in die ganze dunkle Welt hinein erstreckt und alle Menschen einlädt. Kommt doch, wie ihr seid. Ihr werdet überreich beschenkt. Ihr dürft nehmen und nehmen und nehmen. Sie können das dann weiterlesen im Neuen Testament vom Leben Jesu. Er hat nie von den Menschen etwas gewollt und erbeten. Er hat nicht die Güter und das Geld gesucht. Er hat nicht die bequemen Betten gebraucht und die behaglichen Wohnungen. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Er wollte nur Diener sein. Ich muss noch dran denken, als unsere Kinder in die Jakobsschule gingen, da ist einmal passiert, so im ersten Schuljahr des ersten Kindes, dass das Kind irgendwo eine halbe Stunde nicht zur Zeit zurück war. Oh, wie haben wir uns gesorgt? Was wird mit dem Kind bloß passiert sein? Es wird doch nichts passiert sein. So sorgt sich Gott um uns. Darum sendet er Jesus. Er geht uns nach. Und er steht doch schon ganz nahe bei denen, die keinen Mut mehr haben. Und darum führt uns die Weihnachtsgeschichte hinaus auf das Hirtenfeld. Es waren Männer, die hart arbeiten mussten mit einem schweren Lebensschicksal, so wie man in dieser Welt eben sich durchkämpft und sich durchbeißt und sich mit manchem auch abfindet und sagt, das ist mal mein Schicksal und damit muss ich fertig werden. Männer, die nicht klagen, aber die ihrem Geschäft nachgehen, in ihrem harten Beruf, und plötzlich leuchtet über ihnen die Klarheit Gottes und sie stehen im Licht Gottes. Das ist mit dem Kommen Jesu geschehen, dass plötzlich über jedem von uns das geschieht. Der ewige Gott ist da. Bisher konnten wir gar nicht in sein Licht treten. Wir sind ihm ja davongelaufen aus Angst, wir hatten Furcht vor ihm. Wir dachten immer wieder an die krummen Dinge, die uns von Gott trennen. Und jetzt plötzlich in diesem Licht der Klarheit Gottes, da rufen die Engel diese herrliche Botschaft diesen Hirten zu. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist der Heiland geboren. Ihr habt einen, der eure Nöte lösen kann, der sich eurer annimmt, der für euch streitet, der euch nicht loslässt. Der ewige Gott ist da und hilft euch. Und das hat Jesus bekräftigt. Ihn hat es immer weiter gedrängt. Dort, wo die Kranken waren, die gebeugt waren durch jahrelange Krankheit, wo kein Arzt mehr helfen konnte. Und Jesus war dort, an den frischen Gräbern auf dem Friedhof. Und Jesus ging weiter, bis er diesen einen Auftrag Gottes erfüllen konnte und er die schwere Last unserer Schuld auf sich nahm, damit eine Sühne geschaffen wird, damit es wirklich Vergebung gibt, vollgültige Vergebung. Ich verkündige euch große Freude, euch ist der Heiland geboren. Also die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte des Mitleids, aber des Mitleids Gottes mit einer verlorenen Welt. Ist nicht merkwürdig, dass heute wir uns oft so ausspielen, wie wenn wir die Gönner Gottes wären? Darf ich dir noch was geben, lieber Gott? Wir wollen helfen, dass so ein bisschen die Nöte abgebaut werden. Ich habe nichts dagegen, dass Sie helfen. Aber tun Sie es nicht so, als ob Sie der Sache Jesu aufhelfen müssen. Er ist der Herr. Von ihm leben wir. Durch ihn sind wir nur. So eine letzte Frage. Stimmt das? Ganz gut, wenn man auch in der Weihnachtsgeschichte fragt, stimmt das eigentlich? Ist das nur eine süße Geschichte, die uns da erzählt wird? Ja, das ist natürlich die ganz entscheidende Sache. Stimmt das wirklich? Wenn das nicht stimmt, dass da ein Retter ist, dass Gott seinen Sohn sendet, dass er sich finden lässt von jedem, der ihn sucht, dann dürfen Sie gern die Kerzen ausblasen, dann dürfen Sie Weihnachten auf die Seite legen, dann lohnt sich all das nicht, für Träume lohnt sich's nicht. Und darum waren die Hirten auch Leute, die sagen, da wollen wir nachgehen und das prüfen, das müssen Sie jetzt ausprobieren. Sie müssen dem nachgehen, begnügen Sie sich heute Abend nicht mit Stimmungen und mit ein bisschen Musik. Gehen Sie dem nach, weil das die Kernfrage unseres Lebens ist. Sie können sich nicht selber lösen. Sie sind in diesem Leben des Todes, das so kurz ist. Sind sie allein auf sich gestellt, wenn sie keinen göttlichen Retter haben, der ihnen beim Sterben die Hand unter den Kopf legt und der sie hindurchträgt? Wenn sie niemand haben, der sie im Gericht am jüngsten Tag freispricht? Und die Hirten, die liefen zur Krippe, fielen nieder und beteten das Kind an. Das ist die Christfreude in der Christnacht, wenn sie niederknien können und sagen: Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Du bist für mich geboren, Jesus, in diese Welt gekommen. Und nun darf ich mein Fleisch und Blut nehmen, damit du daraus etwas zu deinem Lob machen kannst, damit du in mir wohnst. Herr, komm doch zu mir. Du musst mein Heiland sein. Eine Freudenbotschaft ist das, zum Prüfen, dass man nachgeht und das ausprobiert, ob das stimmt. Euch ist heute der Heiland geboren. Amen. Und nun wollen wir miteinander singen. Kommt und lasst uns Christus ehren. Die drei Verse von unserem Liedblatt. Unser Heiland Jesus Christus, wir können dir nur danken für deine Liebe, mit der du uns bis heute nachgehst und uns suchst. Und du weißt, wie tief wir drinstecken in Nöten, in Gebundenheiten, in Süchten und in Traurigkeiten. Und da wollen wir dir glauben und dir vertrauen und dich anbeten, weil du alle Macht und alle Gewalt hast. Du kannst uns frei machen, auch von all dem, was uns jetzt immer wieder hinunterzieht, in dunkle Abgründe. Und so dürfen wir dir danken für das neue Leben, das du uns schenkst, mit dir. Du gehst mit uns zurück, dorthin, wo wir leben, wo wir sind, wo wir dir dienen wollen, und gebrauchst uns, dass dort dein Reich anbrechen kann, wo du herrschst, wo deine Freude und deine Liebe ist. Und dann wollen wir auch Zeichen weitergeben von deiner Liebe zur Ermutigung für andere Menschen, dass sie den Kopf nicht hängen lassen. Und wir denken jetzt auch an die Kranken, die oft so mutlos sind und so traurig und verzagt. An die Menschen um uns her, die dich nicht kennen. Herr, da bekräftige doch unser Wort, dass wir von dir reden. Dass es etwas ausrichten kann, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und wir dürfen auch für diese Welt bitten, in ihrer ganzen Zerrissenheit, in ihrem Unfrieden, auch in ihrer Leere und mit all dem Trauen auf nur materielle Dinge. Da gib doch deinem Evangelium wieder solch einen Nachdruck, dass Menschen es hören und verstehen, auch in unserem Land. Und sei bei all denen in aller Welt, die in deinem Auftrag deine Zeugen sind, wo auch immer in der Welt. Segne sie und gib ihnen offene Türen für dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Sie nur noch darauf hinweisen, dass über unsere Gottesdienste in der ganzen Festzeit nun auch bis ins neue Jahr unser gelber sogenannter Notizenzettel hinten Auskunft gibt. Nehmen Sie das mit, da ist auch andere wichtige Dinge, die man hinten haben muss. Das, was dort liegt, das gebe ich immer nicht mehr bekannt. Die wichtigen Dinge liegen hinten, dass Sie sich dort informieren, auch über unsere verschiedenen Gottesdienste am Altjahrsabend an Silvester. Wenn Sie etwas einlegen, dann wollen wir das heute geben für die Arbeit, mit der wir auch in unserer Gemeinde sehr verbunden sind, neben der Arbeit Hilfe für Brüder, wo wir ja die Arbeit von einheimischen Kirchen in mehr als 100 Ländern fördern, haben wir ja diesen Dienst, wo Fachkräfte als Zeugen Jesu draußen sind. Das ist immer wichtig, dass sie von Jesus reden. Gleichzeitig in ihrem Dienst, und wir denken auch an diese wichtige Aufgabe, etwa in Äthiopien, wo wir mehrere Mitarbeiter haben, die allein nicht nur im Krankenbereich tätig sind, sondern auch solche, die in der Landwirtschaft die Leute dort anleiten, wie sie mit dem Land, das sie haben, mit den Äckern, sinnvoll umgehen können, damit sie satt werden. Auch im Tschad ist einer unserer Landwirte noch dort geblieben. Er hat sich nicht evakuieren lassen nach diesen Unruhen. In Tansania, in Indien, das sind alles Landwirtschaftsleute. Und das ist eine so wirkungsvolle Hilfe, wenn man direkt durch diese Menschen helfen kann. Dafür wollen wir heute unser Opfer geben, dass sie anleiten können, wie man sinnvoll die Gaben Gottes nutzt, besonders im Ackerbau. Wir wollen nach dem Segen stehen, singen, O du Fröhliche. Wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.